Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Die Macht des Königs und die Ohnmacht der Liebenden. Giuseppe Verdis Oper Don Carlo hatte am Abend an der Wiener Staatsoper Premiere. Inszeniert hat Kirill Serebrennikov. Der russische Regisseur sieht durchaus Parallelen zwischen Spanien im 16. Jahrhundert unter dem König Philipp II. Und dem heutigen Russland.
Das heutige Russland erinnert mich an das Spanien in der Zeit von Don Carlo. Ich kann vieles nachvollziehen. Die staatliche Gewalt, den Wunsch, Frieden zu finden an einem Ort, wo kein Friede herrscht. Was Don Carlo und Rodrigo in der Oper zu erreichen versuchen, das wollten wir auch in Russland erreichen, aber ohne Erfolg. Deswegen haben viele das Land verlassen, sind nach Europa geflohen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen.
Kirill Serebrennikov, wie er den Verdi-Klassiker inszeniert hat, was es in der Wiener Staatsoper am Abend zu sehen und zu hören gab, gleich werden wir es erfahren. Dann sprechen wir über Fellinis Schiff der Träume. Diese wundersame Groteske mit Sängerstreit und Nashorn hatte als Theaterfassung in Berlin Premiere. Und wir lassen die Meldung nicht unkommentiert, dass Nicolas Stehmann neuer Intendant am Schauspielhaus in Bochum wird. Don Carlos, das ist dieser junge Mann, der seine Stiefmutter Elisabeth liebt. Auch sie liebt ihn, hatte jedoch aus politischen Gründen den Vater von Don Carlos, Philipp II., geheiratet. Und es kommt, wie es kommen muss, wenn Macht und Liebe, Intrige und Leidenschaft aufeinandertreffen. Zumal, wenn dann noch die katholische Kirche in Gestalt eines Großinquisitors zerstörerisch mitmischt. Schon in dem dramatischen Gedicht von Schiller nimmt die Geschichte kein gutes Ende und in der Oper von Giuseppe Verdi selbstverständlich auch nicht. Mit diesem Werk hat nun die Wiener Staatsoper heute Abend die Saison eröffnet. Nicht nur auf die Inszenierung von Kirill Serebrennikov war das Publikum gespannt, sondern auch auf mehrere Rollendebüts. Der mexikanisch-amerikanische Tenor Joshua Guerrero hat erstmals die Titelpartie gesungen. Gleich sein erster Auftritt, der klang ziemlich fulminant. Joshua Guerrero als Don Carlo. Die Premiere in Wien hat Franziska Stürz für Fazit besucht und sie ist jetzt live zugeschaltet aus Wien. Frau Stürz, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend aus Wien.
Serebrennikov hat in einem Interview gesagt, er habe bei seiner Inszenierung die Kostüme selbst theatralisiert. Was meint er denn damit?
Ja, die Kostüme spielen eine Hauptrolle. Also das Ganze ist verortet in einem Institut für Kostümgeschichte. Und da werden eben diese Kostüme aus dem 16. Jahrhundert analysiert. Sie werden auch angezogen, sie werden nachgebildet, sie werden gepflegt, konserviert. Also es ist eine Zeitbrücke, die da geschlagen wird in die Zeit von Philipp II. Und Don Carlo. Aber die Geschichte spielt eben heute. Und man muss sagen, dass diese Institutsatmosphäre leider eben sehr steril ist. Also das ist irgendwo zwischen Pathologie und Museum.
Welche szenische Auswirkungen hat das jetzt, was Sie beschreiben? Also da ist das Nebeneinander von historischen Kostümen, wirklich historischen Kostümen und modernen Kleidung?
Figuren, genau. Also da werden, da schlüpfen Doubles oder einfach Darsteller in diese Kostüme, die werden angezogen und das ganze handelnde Personal ist also ein heutiges zeitgenössisches Personal, das eben diese Kostüme pflegt. Also das ist auch eigentlich das Problem dieser ganzen Übertragung von Serebrennikov, wo man erst denkt, das ist ja toll, so eine Idee und auch tolle Kostüme, die wunderbar nachgebildet wurden, wie aus diesen Gemälden, die man kennt, dieser historischen Figuren, aber dadurch, dass die eben nicht selber lebendig werden, sondern eben sich da immer dubeln lassen, wird das dann irgendwie wieder so doppelt gespielt. Und da geht was von der Emotion zwischen dieser Liebesgeschichte, auch zwischen Elisabeth und Carlo, verloren leider. Und die, ja, da verliert sich so ein bisschen dieses Konzept leider.
Also die ganze Intensität des Themas geht ein bisschen verloren. Das Inszenierungskonzept insgesamt geht also nicht wirklich auf mit dieser sterilen Atmosphäre in diesem Kostüminstitut.
Ja, muss ich leider sagen. Also da habe ich auch mehr erwartet. Es gibt auch tolle Szenen, also der Schleiertanz und diese Schleierarie der Eboli, auch ganz toll gesungen von Yvemot Hubeau. Da werden dann eben Frauen gezeigt, die erst bunte Gewänder tragen und sich dann eben in Burkas verschleiern. Da ist schon viel Gesellschaft und Sozialkritik plötzlich dabei. Dann geht es um die Textilindustrie, also die Aufmüpfigen, die Aufständischen, die flandrischen Gesandten sind eben protestierend gegen die Textilindustrie und da sind wir dann in so zeitgenössischen Konflikten plötzlich, die Serebrennikow thematisiert, die dann auch an Umweltverschmutzung in Videoeinspielungen, das Auto da Fe ist einfach zeigt einfach die Katastrophen, die Naturkatastrophen unserer Zeit, die mit Feuer zu tun haben. Da sind wir dann irgendwie sehr betroffen, aber es verliert so ein bisschen leider den Bezug zu dieser Geschichte, die ja eben auch ganz, ganz stark emotional ist, vor allen Dingen durch diese Musik.
Ich möchte jetzt doch nochmal auf den Russen Serebrennikow zurückkommen. Macht und Freiheit, das ist ja wirklich das Thema eigentlich im Don Carlo von Verdi. Mit Russland hat es überhaupt nichts zu tun, mit der aktuellen Situation. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, kam gar nichts. Also hat mich auch total überrascht. Also wenn es da um die Macht geht, funktioniert dieses Konzept nämlich auch nicht, weil Philipp ist praktisch dieser unglaubliche Herrscher fast der Welt damals, ist jetzt einfach der Chef dieses Instituts. Und ein Institutschef ist eben kein Herrscher der Welt. Und damit wird diese Fallhöhe gekappt. Und die anderen sind seine Angestellten. Natürlich schmeißt er dann mal jemanden raus. Und auch der Großinquisitor ist einfach der wissenschaftliche Leiter. Also da sind wir dann einfach nicht auf dieser gleichen Ebene wie Verdi.
Dann lassen Sie uns über die Musik sprechen, Frau Stürz. Den Tenor Joshua Guerrero haben wir gehört. Er hat die Titelpartie gesungen. Wie wurde insgesamt noch gesungen? Es gab ja weitere Rollendebüts.
Großartig. Also es war wirklich ein ganz, ganz tolles Sängerensemble. Etienne Dupuis als Marquis von Posa und natürlich Asmik Grigorian als Elisabetta und wie schon erwähnt Yvemot Hubeau als Eboli. Da konnte man also wirklich genießen und das war großartig gesungen, auch sehr fein. Zusammen mit Philipp Jordan im Graben, der da ganz schön aufgefahren hat hingegen. Also es hat auch richtig gekracht aus dem Graben und durch Mark und Bein ist es einem gefahren. Das war nur so eine Riesendiskrepanz zwischen dieser absolut sterilen, kühlen Szene und der Musik, die dann für mich leider nicht irgendwie zusammen zu einem großen Gesamtkunstwerk geführt hat.
Also Ihr Fazit, szenisch eher ein bisschen ein Flop und musikalisch aber richtig toll.
Also szenisch auch überladen vom Konzept. Vielleicht hätten ein paar weniger Ideen besser funktioniert. Das war einfach zu abstrakt und es gab also enorme Proteste auch da im Publikum schon. Da gab es richtige Lager. Das kam also jetzt auch am Schluss nicht so gut an, leider für die Sänger. Schade, weil das wirklich musikalisch hervorragend war und in dieser doch sehr krassen Interpretation zu verkopft, meiner Meinung nach.
Verdis Don Carlo an der Wiener Staatsoper, inszeniert von Kirill Serebrennikow, dirigiert von Philipp Jordan mit Joshua Guerrero in der Titelpartie. Live aus Wien war das Franziska Stürz. Ich danke Ihnen, Frau Stürz. Guten Abend.
Sehr gerne.
Es kann schon mal vorkommen, dass ein Seelenverkäufer voller Flüchtlinge im Mittelmeer am Horizont ein Kreuzfahrtschiff vorbeiziehen sieht. Während die einen um ihr Leben fürchten, füllen sich die anderen am Buffet all-inclusive die Mägen oder vertreiben sich die Zeit am wohltemperierten Pool. Vielleicht ist es sogar ein Kreuzfahrtschiff, das auf der Meyer-Werft gebaut wurde, neuerdings mit staatlicher Unterstützung. Was würde wohl passieren, wenn diese beiden Welten unerwartet aufeinandertreffen? Träume und Albträume. Federico Fellini hat über eine solche Begegnung 1983 einen Film gedreht, Das Schiff der Träume. Es ist das Jahr 1914. In Italien geht eine Trauergemeinde aus überkandidelten Künstlern am Vorabend des Ersten Weltkriegs an Bord eines Luxusdampfers, um auf der Adria die Asche einer Operndiva zu verstreuen. Mit dabei ist auch ein liebeskrankes Nashorn. Unterwegs nimmt das Schiff der Träume serbische Flüchtlinge an Bord und im Finale wird das Künstlerschiff von einem Kriegsschiff versenkt. Das Theater hat den starken Stoff längst natürlich entdeckt. Heute Abend hatte eine neue Bühnenfassung am Deutschen Theater in Berlin Premiere. Wir hören einfach mal in den Beginn der Aufführung hinein.
Von Anfang an war die Katastrophe klar. Von Anfang an die große Tragödie. In dem Moment, wo die Asche der Diva mit dem Trauerzug der Diven an Bord des Schiffes kam, ahnten wir das Ende. Das Ende einer Epoche, von der wir uns verabschieden wollten.
Ganz so einfach war die Produktion allerdings nicht zum Premierenziel zu navigieren. Die Regisseurin Claudia Bauer hatte nämlich mitten in den Proben wegen Krankheit abgesagt. Eingesprungen ist Anna Bergmann, die ehemalige Schauspieldirektorin am Staatstheater in Karlsruhe. Barbara Behrendt kommt aus der Premiere zu mir ins Studio. Schönen guten Abend, hallo.
Guten Abend.
Wer zeichnet denn jetzt verantwortlich für diese Aufführung, für diese Premiere? Anna Bergmann, Claudia Bauer? Oder beide?
Das wird schon klar als Premiere von Anna Bergmann geführt und angekündigt. Anna Bergmann hat auch schon am DT inszeniert und wird das auch in der kommenden Spielzeit machen. Also da gibt es schon eine Anbindung. Sie ist knapp 3 Wochen vor der Premiere eingesprungen. Das heißt natürlich, das Bühnenbild war eingerichtet, die Kostüme waren fertig, die Musik komponiert, der Text war da. Und Anna Bergmann hatte dann eben diese 3 Wochen Zeit, um mit dem Ensemble auf der Bühne zu arbeiten. Also alles, was Szenen, Schauspiel, Interpretation angeht, denke ich, ist ihr zuzurechnen, ist natürlich immer schwierig. Also eine Produktion ohne Vorbereitung so zu übernehmen. Ich finde jetzt gar nicht, dass man das der Produktion ansieht, aber man merkt es doch am inhaltlichen Gehalt, dass es da einige Schnellschüsse gegeben hat.
Beschreiben Sie noch ein bisschen, was Sie da auf der Bühne gesehen haben. Gibt es ein Schiff? Gibt es ein Nashorn?
Also am Anfang, Anja Schneider, die wir da gehört haben, steht sie erstmal vor dem eisernen Vorhang. Also man sieht gar nichts. Dieser eiserne Vorhang ist auch so ein bisschen wie dieser Schiffsrumpf. Und sie stellt sich vor als Orlando, eine Journalistin, die uns, so ist es ja auch im Film, durch den Abend führt. Und dann geht dieser eiserne Vorhang hoch und wir schauen auf eine Drehbühne von so einem runden Vorhang umgeben. Und auf diesem Vorhang laufen dann immer wieder Videos ab, als wäre das Schiff schon gesunken zu Anfang. Da ist es so, als würde man wirklich von unten aus dem Wasser herausgucken. Dann aber eben auch Bilder vom Meer, von den Wellen, das uns umgibt, Sonnenuntergang über dem Meer. Und es gibt auch Live-Videos. Also einmal steigen wir mit dem Ensemble in die Unterbühne und dort befindet sich dann das Nashorn. Das ist allerdings eine Schauspielerin mit einem Nashornkopf aus Pappe, also jetzt nicht der ganz große Schauwert. Mehr Schauwert haben, wie schon in Claudia Bauers letzten Arbeiten, die Kostüme von Vanessa Rust. Das sind ja ganz exzentrische KünstlerInnen, die wir hier erleben und deshalb auch ganz extravagante Glitzerroben mit gigantischen Perücken erinnern auch immer wieder an die Figuren von Herbert Fritsch. Und das 8-köpfige Ensemble macht aus diesen Diven und Opernstars und Clowns und Schauspielern eine ganz herrliche, verschrobene Truppe von schrillen Witzfiguren. Also Julia Gräfner als Großherzog ist so ein Kleinkind in Uniform, das die Pistolen einsetzt wie Spielzeuge. Und Jannik Maudrich lässt wieder seine Gelenke wie Gummi durch die Luft wirbeln. Und es geht dann, wie im Film, eigentlich um diese Luxusprobleme der Dekadenzgesellschaft. Also Künstler sein versus Mensch sein, die eigene Berühmtheit, der Narzissmus. Später fahren auch so kleine Holzkabinen herein. Das sind dann so Mini-Umkleidekabinen, in denen sich gestritten wird. Und auch die tote Diva tritt immer mal wieder als Geist auf und singt. Das ist hier als Gast Sina Kiesling.
Der Film ist großes, groteskes Fellini-Kino. Die Aktualität des Stoffes, die liegt ja auf der Hand, Frau Behrendt. Holt denn Anna Bergmann die Geschichte in unsere heutige politische Zeit?
Also es geht ja wirklich um diese Geflüchteten, die da an Bord kommen. Das ist ja ein großer Punkt in diesem Film und es ist tatsächlich auch immer der Dreh- und Angelpunkt bei diesem Stoff. Also wie geht eine neue Inszenierung mit diesen serbischen Anarchisten um, die da auf dem Mittelmeer gerettet werden, dann ja aber auch gleich wieder an das Kriegsschiff, an das österreichisch-ungarische ausgeliefert werden. Und Karin Bayer hat das zum Beispiel 2015 in ihrer Hamburger Inszenierung, die dann auch beim Theatertreffen war, auf die Flüchtlingskrise bezogen. Die Inszenierung ist sehr kontrovers diskutiert worden, weil sie die Geflüchteten von schwarzen PerformerInnen verkörpert hat lassen, was dann ziemlich holzschnittartig gewirkt hat. Hier ist es jetzt aber so, dass diese Geflüchteten gar nicht erst auftauchen. Also nur in der Erzählung von Anja Schneider und das auch wirklich nur sehr kurz. Sie kommen an, sie werden ausgeliefert und sie ertrinken im Mittelmeer. Man könnte jetzt vielleicht sagen, das ist sehr radikal, weil in dieser Welt für diese Geflüchteten überhaupt kein Platz mehr ist. Also hier geht es dann auch nicht mehr nur um den Weltkrieg und um die Geflüchteten und den Untergang des Schiffs, sondern es geht wirklich um den Untergang der ganzen Menschheit. Das ist quasi die Aktualisierung. Aber das führt jetzt natürlich nicht gerade dazu, dass auf der Bühne theatral was passiert. Also das ist eigentlich der vollkommene Stillstand. Es gibt keine Gegenwelt zu dieser dekadenten Welt der Reichen. Und das ist dann für die Bühne und für den Abend doch ein bisschen öde.
Ganz wichtig im Film ist natürlich die Musik. Für die Produktion hat Per Beierlein eine Theatermusik komponiert. Wie klingt die?
Ja, Per Beierlein hat ja schon in diesen großen, erfolgreichen Inszenierungen von Claudia Bauer mit der Musik so einen Löwenanteil gehabt. Also ohne seine Musik sind diese Abende eigentlich gar nicht zu denken. Das sind wirkliche Musiktheaterabende. Und die Komposition ist hier natürlich auch noch mit Claudia Bauer entstanden. Und Anja Bergmann hat dann eben noch Sina Kiesling als personifizierte Diva dazu genommen, die noch zwei zusätzliche Songs singt, nämlich Cold Song aus King Arthur von Henry Purcell und Casta Diva aus Bellinis Norma. Das ist schön, wirkt aber so, als hätte man da noch zusätzlich nach zwei schönen Liedern gesucht. Die Kompositionen von Per Beierlein sind fast so kleine Persiflagen auf Operngesänge. Also drei Live-MusikerInnen spielen da am Schlagwerk und am Klavier und die SchauspielerInnen singen wirklich fantastisch für Schauspieler. Und wir hören diese leichte Verhonepiepelung, als es um den Sängerwettstreit vor diesem Nashorn geht. Also gesanglich geht's da schon hoch her auf der Bühne. Das macht auch Spaß. Später zum Untergang der Welt gibt's auch noch einen sehr schönen, düsteren Choral vom ganzen Ensemble. Also an der Musik liegt es jetzt nicht, dass der Abend so ein bisschen oberflächlich und flach wirkt. Es fehlt einfach diese Gegenwelt zu diesen oberflächlichen Schauwerten und zu dieser Luxuswelt.
Und jetzt Ihr Fazit. War das ein gelungener Saisonauftakt?
Naja, also es hat schon vor dieser Inszenierung relativ krisenhaft begonnen, weil nämlich die Intendantin Iris Laufenberg auf die Bühne gekommen ist, begrüßt hat und gleich darauf hingewiesen hat, in Berlin sind momentan 10% Kürzungen für den Kulturetat vorgesehen. Es müssen 120 Millionen Euro gespart werden und hat dazu aufgerufen, die Zuschauenden auf einer Liste zu unterschreiben, sich dafür zu engagieren, dass diese riesige Etat quasi nicht dem künstlerischen Etat des Theaters weggenommen wird. Also das ist schon wirklich nicht nur wegen des Schiffsbruchs auf der Bühne gerade eine ziemliche Krisensituation in Berlin. Dass diese Inszenierung jetzt nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hätte, ist wirklich nicht Iris Laufenberg vorzuwerfen. Das war ja Pech und einfach auch eine schwierige Situation jetzt mit der Absage dieser Künstlerin.
Das Schiff der Träume fährt einfach weiter nach Federico Fellini, bearbeitet von Thomas Perle. Regie geführt hat am Deutschen Theater in Berlin Anna Bergmann. Barbara Behrendt hat für Fazit die Premiere gesehen. Dankeschön.
Gerne.
Wir bleiben beim Theater. Die Nachricht kam heute Nachmittag. Nicolas Stehmann wird neuer Intendant am Schauspielhaus Bochum. In 3 Jahren, im Sommer 2027, wird er die Nachfolge von Johann Simons antreten. Dessen Vertrag ging eigentlich nur noch 2 Jahre. Er bleibt aber noch 1 Jahr länger. Und so ist ein lückenloser Übergang von einem Starregisseur zum nächsten gewährleistet. Ob das auch beim genaueren Hinschauen so ist, das fragt Stefan Keim in seinem Kommentar.
Eine Überraschung ist das nicht. Nicolas Stehmann ist einer der großen Namen, wenn es um regieführende Intendanten geht. Und das passt zur Tradition in Bochum. Wer das Schauspielhaus leitet, ist auch ein prägender Regisseur dieses Theaters. Das galt für Peter Zadek und Klaus Peimann, für Frank-Patrick Steckel und Leander Hausmann. Und natürlich gilt es für Johann Simons, der inzwischen 78 Jahre alt ist. Das ist der Grund, warum Bochum nach einem Nachfolger suchte. Die Stadt wollte keinen Intendanten über 80. Nicolas Stehmann ist 55 und galt als einer der Kandidaten für die noch ungeklärte Nachfolge René Poleschs an der Berliner Volksbühne. Stehmann hat einen engen Draht zur Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Oft inszeniert er die Uraufführungen ihrer Stücke, spielt manchmal selbst mit und verliest auf der Bühne Texte Jelineks, die sie ihm kurz vor der Aufführung geschickt hat. Aktueller geht's nicht. Stehmann ist experimentierfreudig und liebt die große Bühne. Beides ist nötig für das Bochumer Schauspielhaus. Außerdem gibt es schon jetzt einen engen Kontakt. Als er Co-Intendant des Züricher Schauspielhauses war, haben die beiden Theater oft kooperiert und koproduziert. Also, alles top für Bochum? Schon. Stehmann ist eine gute und logische Wahl. Er muss allerdings auf eine Sache Acht geben, die Auslastung des Hauses. Wenn nicht gerade Sandra Hüller oder Jens Harzer auf der Bühne stehen oder mindestens Johann Simons inszeniert, läuft der Kartenverkauf nicht besonders gut. Die von experimentellen Formen geprägten Kammerspiele bleiben oft weitgehend leer. Das ist bisher finanziell kein Problem, weil das Schauspielhaus hohe Einnahmen durch Gastspiele erzielt. Doch das ist keine verlässliche Größe für den Haushalt. Johann Simons hat einiges versucht, um mehr Publikum anzusprechen. Er hat im Sommer auf dem Platz vor dem Schauspielhaus gespielt, zum Teil bei freiem Eintritt, und 10-Euro-Tage eingeführt mit verbilligten Tickets. Bochum ist keine reiche Stadt, da sitzt bei vielen das Geld nicht locker. Dennoch häufen sich Beschwerden, der Spielplan sei zu komplex und zu wenig unterhaltsam. Der überregionale Ruhm und die vielen Einladungen zu Festivals überdecken das Problem noch weitgehend. Aber Nicolas Stehmann musste in Zürich nach 5 Jahren Intendanz gehen, auch weil die Auslastungszahlen nicht stimmten. Und der finanzielle Druck wird in den kommenden Jahren größer werden, weil viele Fördergelder gekürzt werden. Stehmann und sein Team müssen sich überlegen, wie sie damit umgehen und hohe Kunst mit einem starken Werben um das Publikum verbinden. Wer nicht über die Kulturbubble hinauswirkt, hat in der Zukunft keine guten Karten. Aber das gilt für fast alle Theater. Und Nicolas Stehmann ist zuzutrauen, dass er sich dieser Herausforderung stellt. Und dass sie ihm sogar Spaß macht.
Nicolas Stehmann wird neuer Intendant am Schauspielhaus in Bochum, aber erst im Sommer 2027. Ein Kommentar war das von Stefan Keim.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedel.
Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina bekommt erstmals eine Präsidentin. Der Senat der Akademie wählte die Wirtschaftswissenschaftlerin Bettina Rockenbach an die Spitze. Sie ist Professorin für Verhaltensökonomie an der Universität Köln und auch am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn tätig. Rockenbach folgt im Frühjahr 2025 auf Gerald Haug, der die Leopoldina seit 2020 führt. Die Nationale Akademie der Wissenschaften mit Sitz in Halle an der Saale berät die Politik und vertritt die deutsche Wissenschaft im Ausland. In Hannover hat die Messe Chorcom begonnen, der Branchentreff der deutschen Chorszene. Die Messe findet alle 2 Jahre statt. 3 Tage lang werden wichtige Themen der Vokalmusik besprochen. Daneben gibt es Konzerte, Diskussionsforen und Networking. Chorleitungen, Sänger und Sängerinnen sowie Experten unter anderem aus Musikpädagogik, Chormanagement und Kirchenmusik nehmen teil. Das Motto heißt in diesem Jahr Auf- und Umbrüche, neue Perspektiven für die Chormusik. Es soll auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Chorarbeit und um neue Konzertformate und Chorleitungskonzepte gehen. Der Geiger Daniel Hope bleibt künstlerischer Direktor der Dresdner Frauenkirche. Sein laufender Vertrag wurde bis 2031 verlängert, wie heute die Frauenkirchenstiftung mitteilte. Geschäftsführerin Maria Noth lobte Hopes außergewöhnliche Kreativität, sein feines Gespür für den Klangraum Frauenkirche und seine Weltoffenheit. Damit habe der Geiger die Musikprogramme der Frauenkirche nachhaltig geprägt. Hope selbst zeigte sich erfreut darüber, länger bleiben zu dürfen. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart bleibe Musik ein konstruktiver Gegenpol. Sie könne Menschen erreichen und verändern. Für 2025 plant die Stiftung Frauenkirche Dresden mehr als 100 Konzerte und Veranstaltungen. Das Verschwinden des Wortes Tibet aus 2 Pariser Museen sorgt in Frankreich für Kontroversen. Ende August hatten in der Zeitung Le Monde französische Tibetologen und Sinologen die beiden Museen beschuldigt, das Wort Tibet getilgt zu haben und damit vor Wünschen Pekings gekuscht zu haben. Es handelt sich um das Musée du Quai Branly-Jacques Chirac und das Musée Guimet für asiatische Kunst. Tibet besaß bis ins 20. Jahrhundert hinein ein eigenes Staatswesen. Seine Zugehörigkeit zur Volksrepublik China ist völkerrechtlich umstritten. Der Präsident der tibetischen Exilregierung, Penpa Tsering, sandte nun einen Protestbrief an französische Ministerien, die Bürgermeisterin von Paris und die betroffenen Museen. Er sei zutiefst besorgt und enttäuscht darüber, dass die Museen die chinesische Bezeichnung Xizang bzw. den Begriff Himalaya-Welt anstelle von Tibet verwendeten, um ihre Sammlungen tibetischer Kunst zu präsentieren.
In Chemnitz ist heute die vierte Ausgabe der Pochenbiennale gestartet, der Schwerpunkt ukrainische Kunst. Und damit ist klar, dass es eine eminent politische Biennale ist, die auch den russischen Angriffskrieg und die gesellschaftlichen Folgen thematisiert. 4 Wochen lang will die Pochenbiennale mit den Mitteln der Kunst die kulturellen Verbindungen zur Ukraine stärken. Heute hat die Künstlerin Henrike Naumann eine neue Performance präsentiert. Bislang war sie bekannt durch ihre großformatigen Möbelinstallationen. Jetzt in Chemnitz läutet die Künstlerin offenbar ein neues Kapitel ihres Schaffens ein. Und auch darüber möchte ich nun sprechen mit meiner Kollegin Laura Helena Wurth. Sie hat die Ausstellung und die Performance gesehen und sie ist jetzt aus Chemnitz zugeschaltet. Schönen guten Abend, hallo.
Hallo, guten Abend.
Vielleicht zunächst ein paar Sätze zur Pochenbiennale. Was bedeutet denn dieser Titel? Wie ist die denn überhaupt entstanden?
Die Pochenbiennale gibt es seit 2018 und die hat diesen etwas seltsamen Titel, weil hier in Chemnitz eben Erz und Uran abgebaut wurden und die Grubenarbeiter haben im Jargon diesen Abbau eben Pochen genannt, wenn sie das abgebaut haben. Jetzt die 4. Ausgabe und es ist so ein bisschen absurder Fakt, dass das Uran, was die russische Atombombe ermöglichte, auch hier abgebaut wurde. Dieser Verein, der das Ganze organisiert, ist aber in der Region sowieso sehr engagiert. Die machen zum Beispiel auch das Fête de la Musique, was hier immer im Sommer stattfindet. Und die Pochenbiennale dieses Jahr findet auf einem Areal statt, wo auch zum Beispiel das Atomino, ein legendärer Chemnitzer Club, der unter anderem auch von der Band Kraftklub besungen wurde, dort findet das statt in so einer ganz großen leeren Industriehalle. Also das, was man in den Großstädten immer so ein bisschen vermisst in den letzten Jahren, diese leeren Industriehallen, die gibt es hier noch mit all ihrem Charme.
Die Biennale zeigt zeitgenössische ukrainische Kunst und will die kulturellen Verbindungen in die Ukraine stärken, das hatte ich gesagt. Wie tut sie das? Was gibt es denn da zu sehen, Frau Wurth?
Der Titel vielleicht erstmal kurz dazu, der heißt Ex Oriente Ignis, also das Feuer kommt aus dem Osten. Der Titel bezieht sich auf ein ukrainisches Gedicht und ist von Serge Klimko, dem Geschäftsführer der Kiew-Biennale und eben dem Kurator der Pochenbiennale entwickelt worden. Das heißt, da sieht man schon die Verbindung, dass man sagt, man hat einen ukrainischen Kurator, der dort sehr, sehr gut vernetzt ist. Man zeigt 20 zeitgenössische Positionen, nicht nur ukrainische, sondern auch deutsche, auch amerikanische, größtenteils allerdings ukrainische. Davon sind 8 Neuproduktionen, was ja immer ganz wichtig ist, dass man eben solche Möglichkeiten auch schafft mit solchen Veranstaltungen. Und auch wenn es nur wenige Positionen sind, muss man sagen, die sind dafür umso klüger, umso berührender und auch ehrlich gesagt umso zugänglicher. Weil wenn man reinkommt, wird man zum Beispiel direkt von so einem riesigen Sonnenaufgang begrüßt. Und wenn man da ganz nahe dran geht, dann denkt man, man fällt in so ein Turner-Bild rein. Aber man erkennt dann auch, dass es übereinander gelegte Bilder von Sonnenaufgängen aus der Ukraine sind. Und das setzt natürlich schon so ein bisschen den Ton und sagt, es geht hier nicht um eine Ausstellung, die nur sagt, wie schrecklich alles ist, sondern auch eine, die nach vorne denkt oder es zumindest versucht tatsächlich. Weil es gibt dann zum Beispiel auch Skulpturen, eine davon, die sieht aus wie eine Weltkugel, die man mit Teer überzogen hat und der man dann so Schuhe mit Schleifen angezogen hat, was irgendwie gruselig, kitschig gleichzeitig ist, vor allem wenn man eben weiß, dass dieser, ja, die ist mit so einem schwarzen Plastikgemisch überzogen, wenn man weiß, dass dieses Plastikgemisch aus geschmolzenen Leichensäcken und aus Scherben zerstörter Häuser aus der Ukraine gemacht ist. Also man versucht hier diese Balance zwischen irgendwie zukunftsfroher Hoffnung und aber einer grausamen Realität zu finden und hält sie auch sehr gut, wie ich finde.
Diese Position bei der Pochenbiennale. Jetzt zur Künstlerin Henrike Naumann, die ich ja schon erwähnt hatte. Sie zeigt eine Neuproduktion, die für die Biennale entstanden ist. Eine Performance vor der Stadthalle in Chemnitz. Was hat denn die Künstlerin bislang gemacht und ja, welche Öffnung kann man denn jetzt bei ihr beobachten?
Henrike Naumann ist eigentlich bekannt, weil sie sich mit Prozessen wie zum Beispiel dem NSU-Prozess oder auch mit den Reichsbürgern in Form von Möbelinstallationen auseinandergesetzt hat. Das kann man momentan tatsächlich sogar noch im Bundestag sehen. Also sie hat es damit bis in den Deutschen Bundestag geschafft und hat dann gesagt, sie verändert ihre Arbeit jetzt und hat angefangen zu recherchieren, hat gesagt, sie macht diese Möbelsachen nicht mehr und beginnt eben jetzt diese neue Richtung einzuschlagen. Und eine der Neuproduktionen von diesen 8 Neuproduktionen der Pochenbiennale ist eben jetzt diese Performance mit dem Titel Hardstyle. Es ist das erste Mal, dass sie eben keine Möbel zeigt, dass sie etwas Flüchtiges zeigt. Und es ist tatsächlich auch ganz schön toll, dass sie das in Chemnitz macht und nicht in New York zum Beispiel, wo sie eigentlich auch ganz schön erfolgreich ist.
Beschreiben Sie doch ein bisschen, was Sie da bei der Performance erlebt haben.
Also bei der Performance geht es um ein Wandgemälde, das ihr Großvater Karl-Heinz Jakob gefertigt hat und was in Chemnitz in dieser Stadthalle seit 2002 von der Trockenwand verbuddelt ist quasi. Also da, das kann man nicht mehr sehen. Ja, ihr Lebenswerk, hat sie jetzt irgendwie gesagt, wäre, dass sie eigentlich möchte, dass dieses Gemälde wieder freigelegt wird. Solange das nicht geht, sucht sie andere Wege, dieses Bild zu vermitteln und das, was es zeigt. Dieses Bild heißt die Mechanisierung der Landwirtschaft und zeigt eben Arbeiter in der speziellen Kleidung aus den 1960er Jahren, die so ein bisschen verdattert auf Heuballen sitzen und hinter ihnen qualmen schon die Schornsteine. Also sie wissen, ihre Handarbeit, ihre körperliche Arbeit wird nicht mehr gefordert sein. Und während der Performance sitzt man so rum, da sind so ein paar Heuballen im Foyer und plötzlich kommen eben so ungefähr 15 Männer und Frauen rein und beginnen sich wie so ein Tableau vivant aufzustellen, also dieses Bild nachzustellen. Und dann beginnen die aber plötzlich sich zu bewegen und Menschen lösen sich heraus und beginnen zu dieser Country-Musik zu tanzen. Das ist Line Dance, was die machen, also diese Country-Tanzart, die eigentlich aus den USA kommt und natürlich auch was zum Verhältnis von Menschen zur Natur, zur Landwirtschaft erzählen. Und dann geht es aber noch weiter, denn Enrique Naumann verbindet quasi wieder die Vergangenheit mit der Gegenwart und plötzlich lösen sich eben 3 junge Männer aus dieser Gruppe und fangen dann an, zu folgender Musik zu tanzen. Und zwar tanzen die Hardstyle, ja auch ein Gruppentanz wie das Laientanzen, bei dem junge Menschen so herumhüpfen. Das ist unheimlich akrobatisch, unheimlich dynamisch und das tut man eben zu dieser Musik. Also es ist ein bisschen die unterschiedlichen Möglichkeiten, diese Gruppentänze zu machen und tatsächlich das Publikum sehr mitreißend, wie man gehört hat, Art und Weise dieses Gemälde zugänglich zu machen. Und das hat sie sehr gut gemacht.
Hardstyle von Henrike Naumann. Eine solche Arbeit bei der Pochenbiennale, Frau Wurth, ergibt das einen Sinn?
Das funktioniert insofern, als dass man sich auch in der Ukraine eben mit dem sowjetischen Erbe stark auseinandersetzt und das natürlich in der Arbeit von Henrike Naumann wieder eine Rolle spielt und worum es immer geht in ihrer Arbeit und das ist eigentlich was, worüber sich das gut verbinden lässt, ist eben der Umgang mit der Vergangenheit. Das Bild wird innerhalb der Pochenbiennale, also in diesen Industriehallen, wird es auch nachgemalt in Originalgröße von einer Künstlerin und in Workshops mit Jugendlichen ausgemalt, also mit neuen Farben verbunden und ja, gerade dieser Umgang mit der Vergangenheit, dass man da junge Leute auch mit einbinden muss, das zeigt die Pochenbiennale sehr, sehr schön.
Und vielleicht gelingt es ja dann doch irgendwann auch mal das Originalbild wieder freizulegen. Bis zum 20. Oktober dauert die Pochenbiennale in Chemnitz. Vielen Dank an Laura Helena Wurth.
Danke.
Wir wollen jetzt ziemlich tief einsteigen in die Bildungspolitik des Berliner Senats. Es geht um einen neuen Posten, der sich Stabsstelle für politische Bildung und Demokratieförderung nennt. Der Fall, über den wir berichten, ist ein Paradebeispiel für die Reibungen zwischen Politik und Verwaltung. Es geht um Vertrauen und Kontrolle, um Macht und wie man diese Macht in ein Organisationsschema einbaut. Konkret lautet die Frage, will die CDU-Bildungssenatorin die Landeszentrale für politische Bildung an die Kandare nehmen, wie der Berliner Tagesspiegel geschrieben hat. Die Hintergründe von Sebastian Engelbrecht.
Lange schon war der Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition nicht so heftig wie jetzt. Im Berliner Abgeordnetenhaus fürchten die oppositionellen Grünen um die Unabhängigkeit der politischen Bildung, genauer der Landeszentrale für politische Bildung. Denn CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch will eine für die Landeszentrale zuständige Stabsstelle schaffen, die direkt bei ihr selbst angesiedelt sein soll. Dort soll künftig ein Beamter über Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Vergabe von Fördermitteln an Bildungsprojekte wachen. Die Grünen-Abgeordnete Susanna Kahlefeld glaubt vielmehr, dass die Senatorin und ihr Staatssekretär Falko Lieke die Inhalte der politischen Bildung bestimmen wollen.
Es ist ganz klar, dass es darum geht, das hat der Staatssekretär Lieke auch öffentlich geäußert, dass dazu linke und woke Inhalte nicht mehr vorkommen dürfen. Den Nachweis, was das sein soll, sind sie uns allerdings schuldig geblieben.
Bildungssenatorin Günther Wünsch liefert den Nachweis in einer Fragestunde im Berliner Abgeordnetenhaus.
Wie wird denn eigentlich der Bedarf für ein Angebot wie den Workshop Siebdruck und kritische Männlichkeit ermittelt? Wie hoch ist denn die Nachfrage für antirassistisches Training für weiße Frauen? Muss das Angebot ausgeweitet werden oder kann es in Teilen zurückgefahren werden?
Nicht die Landeszentrale für politische Bildung selbst bietet diese Kurse an, aber sie hat einen Etat von 430.000 Euro, die sie an Vereine ausschütten kann, als Fördermittel für bestimmte Projekte. Die genannten Kurse Siebdruck und kritische Männlichkeit und antirassistisches Training für weiße Frauen gehören zum Demokratieprojekt des Vereins Schillerwerkstatt in Neukölln. Nach Informationen des Tagesspiegels fanden die Angebote regen Zulauf. Nun fürchten aber nicht nur die Grünen, sondern mit ihnen 23.000 Unterzeichner einer Petition, dass die Senatorin hier über das Ziel hinausschießt. Denn die Landeszentrale muss nach dem Berliner Erwachsenenbildungsgesetz überparteilich sein. Sie wird deshalb von einem Kuratorium beaufsichtigt, zu dem Abgeordnete aller Parteien im Berliner Parlament gehören. Eine fachliche Aufsicht liegt auch bei der Senatsverwaltung für Bildung. Susanna Kahlefeld von den Grünen fragt sich, weshalb Senatorin Günther Wünsch eine zusätzliche Aufsicht in ihrer direkten Umgebung schaffen will.
Die Landeszentrale steht in Berlin ohnehin unter Fachaufsicht der Verwaltung. Ganz normal. Die Frage ist also, warum die Senatorin mit der Fachaufsicht im eigenen Haus nicht zusammenarbeiten will, um mit der Landeszentrale für politische Bildung zu kommunizieren.
Die christdemokratische Senatorin Günther Wünsch fremdelt offensichtlich mit ihrer eigenen Verwaltung, die sich 27 Jahre lang ununterbrochen in der Hand der Sozialdemokraten befand. Mit der Einrichtung einer Stabsstelle für politische Bildung will sie offenkundig altgediente Beamtinnen und Beamte in ihrer Verwaltung entmachten. Und auch aus der Verwaltung selbst kommt Kritik an der Senatorin, betont Kahlefeld.
Diese Stelle finde ich völlig inakzeptabel. Und da haben wir ja auch die Personalrätin in Berlin auf unserer Seite, die nicht einsieht, warum innerhalb der Verwaltung nochmal eine neue Stelle geschaffen werden soll, die die Fachverwaltung kontrollieren soll. Also wenn man mit der Fachverwaltung nicht klarkommt, muss man sich mit der auseinandersetzen. Das würde ich von einer erwachsenen Senatorin verlangen.
Auch auf diesen Vorwurf reagiert Günther Wünsch bei der Fragestunde im Abgeordnetenhaus.
Die Dienst- und Fachaufsicht für die Landeszentrale für politische Bildung verbleibt grundsätzlich im Referat 2G. Jedoch erfolgt eine enge Abstimmung mit der Stabsstelle, um eine kohärente und effektive Projektförderung sicherzustellen.
Auch wenn die Berliner Bildungssenatorin keinen Grund zur Sorge sieht, fürchten die Grünen wie auch die Unterzeichner der Petition weiterhin, dass die Senatsverwaltung letztlich die Inhalte der politischen Bildung bestimmen will. Das Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung werde entmachtet und die Demokratiebildung werde geschwächt. Im Kuratorium der Landeszentrale stimmten auch die SPD-Abgeordneten einer Resolution gegen die Bildungssenatorin zu. Der Streit um die politische Bildung könnte damit auch zum Koalitionskrach innerhalb der schwarz-roten Regierung führen.
Sebastian Engelbrecht über den Streit um die Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Und jetzt hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Was ist Library Music? Was ist das Collingridge-Dilemma? Und was meint Julian Niederrümelin, wenn er von Gesellungsformen spricht? Letzteres ist einfach. Gesellungsformen sind bei Niederrümelin Kulturpraktiken gesellschaftlich aktiver Gruppen, Aufmärsche etwa oder eine bestimmte Rhetorik. In der Welt erinnert er an die 30er Jahre und zieht Parallelen. Sein Thema sind Kultur- und Klassenkämpfe und wie sie zusammenhängen. Die zentrale Rolle des Kulturellen für die politischen Formationen wird weiterhin unterschätzt, so seine These. Wenn reale politische Herausforderungen nicht gelöst werden, motiviert dies als eine Art Ersatzhandlung Kulturkämpfe. Ein Beispiel aus unseren Tagen. Die politische Linke hatte als Ziel die sozialistische Umgestaltung der Wirtschaft. Und als sich dies als weithin unrealisierbar herausstellte, traten Themen wie Political Correctness, gleiche Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen, Bildungsthemen, kulturelle Aneignung und Identitätsfragen an die Stelle der härteren Organisations- und verteilungspolitischen Themen. Das Motiv, eine Welt der sozialen Gerechtigkeit und der gleichen Rechte zu schaffen, wird durch eine Agenda der Sprach- und Kulturpolitik abgelöst. Der Kulturkampf tritt an die Stelle des Klassenkampfes. Kommen wir zur Library Music. Die würdigt die Taz. Dabei handelt es sich um eine Art Gebrauchsmusik, die speziell für die Nutzung in Filmen und im TV produziert wird. Detlef Diedrichsen nennt es in der Taz eine musikalische Unterwelt. In dieser speziellen Welt durfte man wild herumexperimentieren, musikalische Regeln brechen, mal einfach nur Quatsch machen oder ganz ernsthaft in dieser vor dem marktüblichen Kommerzialitätsanforderungen geschützten Nische endlich seine kühnsten avantgardistischen Ideen verwirklichen. Diedrichsen findet es ungerecht, dass Library Music im großen Fluss der Popgeschichtsschreibung nur ganz am Rand und eher unwillig geduldet wird. Ob sein Aufschlag in der Taz-Kultur daran etwas ändern wird? Künftig dürfte das wohl eh von KI erledigt werden, sowie Modeln, oder? Dazu hat die FAZ Claudia Midolo im Interview. Sie leitet eine der führenden deutschen Modelagenturen und gibt unter der mehr oder weniger beruhigenden Headline »Ein bisschen Fleisch und Blut muss sein« zu Protokoll, die Modewelt werde trotz KI weiter auf menschliche Models setzen. Oder pfeift da wieder mal nur jemand im eigenen Wald? In der Süddeutschen bringt Adrian Kreie ein KI-Problem auf, das die meisten noch gar nicht auf dem Schirm haben. Den KI-Stromverbrauch. Der werde bald so hoch sein wie der von ganz Deutschland. Eine Studie fand heraus, dass allein ChatGPT so viel Energie verbraucht wie 95% sämtlicher Elektroautos, die in den USA zugelassen sind. Adrian Kreie zitiert Aimé van Winsberge, Professorin für angewandte Ethik der künstlichen Intelligenz. Sie findet, dass Formen und Ausmaß der Umweltschäden durch KI einen wirklich überfordern können. Sie sei, sagt sie, an der vordersten Front der dritten Welle der KI-Ethik. Bei der ersten ging es um die Problemanalyse, zum Beispiel um die Datensätze, die Vorurteile in der Gesellschaft wiederkäuen und damit zementieren. Bei der zweiten ging es um die Frage, ob man humanistische Werte nicht in den Designprozess integrieren kann. Bei der dritten Welle schauen Forscherinnen und Forscher jetzt die Strukturen hinter den Oberflächen der künstlichen Intelligenz an. Man sollte meinen, dass man das als erstes hätte betrachten sollen, aber, und da beantworten wir noch die letzte Frage für heute, da gibt es das Collin-Ridge-Dilemma. Das besagt, dass es in den frühen Phasen eines Entwicklungsprozesses einer Theologie noch zu viele Unwägbarkeiten gibt, dass man die Folgen nicht einschätzen kann. Aber wenn man zu lange wartet, ist diese Technologie unter Umständen so verbreitet und verfestigt, dass man kaum noch etwas verändern kann. Und plötzlich haben wir dann doch keine Models mehr aus Fleisch und Blut und können womöglich Library Music von anderen Kompositionen gar nicht mehr unterscheiden. Und wie soll man dann noch erkennen, was Klassen- und was Kulturkampf ist? Wie immer dem sei, solange die Kulturpresseschau von Menschen geschrieben wird, bleiben wir dran.
Der Blick in die Feuilletons war das von Hans von Trotha. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Guten Abend.